Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Es weihnachtet sehr. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 25 unseres Podcasts Berufsjugendlich. Mein Name ist Anna.
Und ich bin Jendrik.
Und zusammen sind wir, ja, berufsjugendlich, auch noch zum Ende des Jahres 2024, auch noch in dieser 25. Folge und damit auch der letzten Folge in diesem Jahr. Wir blicken zurück auf ein aufregendes Jahr, Jendrik, aber jetzt blicken wir erstmal zurück auf aufregende 2 Wochen, nehme ich an, weil der Dezember, also bei mir hat er ganz schön geknallt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Was war denn bei dir so alles los?
Also erstmal, Anna, ich hatte Gänsehaut bei deiner Anmoderation mit diesen weihnachtlichen Klängen. Das war wirklich richtig schön.
Ja, danke.
Bin jetzt direkt
besinnlich. Bucht mich als Sprecherin für eure Adventsshow.
Ja, jetzt habe ich direkt Bilder im Kopf. Was war bei mir in den letzten 2 Wochen los? Hey, wir haben die Ordnung geändert. Wir haben endlich nach vielen, vielen Jahren mal eine Ordnungsänderung gemacht bei der Evangelischen Jugend der NRW. Und mein Verband, der CVM, hat jetzt seinen eigenen Sitz mit Stimme. Das ist ziemlich cool. Da müsste ich jetzt weit ausholen, was das für eine Bedeutung hat. Aber ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden damit. Wir waren im Landtag und haben dort Nikoläuse verteilt an die Abgeordneten und schöne Bilder gemacht und einen jugendpolitischen Wunschzettel verteilt. Ich war selbst nicht da, habe es nur über Social Media mitbekommen, aber da war ich sehr stolz, das zu sehen. Und wir wurden auch verhältnismäßig mehr geteilt als sonst. Also es entwickelt sich jedes Jahr weiter. Das war cool. Und ich hatte es ja, glaube ich, angedeutet, die Gemeinschaftstage, wo wir immer mit allen KollegInnen zusammen in Hessen sind und uns dort so ein bisschen vom Jahr erholen, sind für mich immer ein bisschen anstrengend, weil wir haben sehr, sehr viel Zeit so für uns und wo nicht so viel Struktur drin ist und da bin ich ja gar nicht so der Typ für. Es gab leckeres Essen und es waren gute Gespräche, aber ein Tag weniger würde auch reichen. Aber gut, so ist das eben. Wo hat man sonst den Luxus, ein paar Tage vom Arbeitgeber extra rausgenommen zu werden zu so einer Veranstaltung? Von daher, ich bin eigentlich entspannt. Wie ist es bei dir?
Ja, und vor allen Dingen nicht selber kochen zu müssen. Das ist ja, ja. Das, was ich koche zwar wahnsinnig gerne, aber ich freue mich schon auch, in guten Tagungshäusern zu sein, wo es leckeres Essen gibt. Ich habe sehr viel Zeit im ICE verbracht. Ich war in Frankfurt beim Hessischen Jugendring, habe dort einen Workshop moderiert zum Thema Ganztag. Jendrik, wir hatten ja nicht nur eine Folge zum Thema Ganztag, sondern auch eine gemeinsame Veranstaltung für die evangelische Jugend gemacht vor ein paar Monaten. Und ich würde sagen, so langsam beschäftigen sich Verbände auch damit, dass bald schon dieser Rechtsanspruch im Ganztag zieht. Und das wurde jetzt auch beim Hessischen Jugendring diskutiert, fand ich super. Dann war ich online zugeschaltet zur Weihnachtsfolge von Hart aber Fürth. Fürth, die Stadt in Bayern, also im Bundesland Bayern, sicherlich in Franken, aber im Bundesland Bayern. Die haben mich eingeladen, um über das Thema Mental Health im jugendpolitischen Ehrenamt zu sprechen. Und das findet ihr auf YouTube. Wir packen euch das in die Shownotes. Ich habe mich 1,5 Stunden um Kopf und Kragen geredet, was das Thema Mental Health, psychische Gesundheit im jugendpolitischen Ehrenamt angeht. Und wie ihr euch vorstellen könnt, bin natürlich auch sehr selbstkritisch, auch den eigenen, Praktiken gegenüber, was es bedeutet, eben dauernd unterwegs zu sein und sich für alles verantwortlich zu fühlen. AKM-Ämterhäufung und so, wir kennen das Spiel. Also schaut gerne mal rein, kommentiert, gebt Feedback. Dann hatte ich einen ehrenamtlichen Termin. Ich bin ja immer noch für den Deutschen Bundesjugendring Beisitzerin an der Prüfstelle für jugendgefährdende Medien und habe morgens um 9.30 Uhr den ersten Horrorfilm des Tages geguckt. Ich darf nicht sagen, welcher, aber ja, das ist so zum Frühstückskaffee, ist das schon eine spannende Angelegenheit. Aber Jugendmedienschutz ist wichtig. Insofern halte ich das auch gut aus. Schlimmer ist es, wenn ich irgendwelchen Nazi-Krempel morgens angucken muss, weil der eine ganz andere Relevanz hat als jetzt ein, sagen wir mal, Slasher-Movie aus den 80ern oder 90ern. Also da sehe ich einfach die reale Gefahr für die Demokratie nicht. Also prove me wrong. Dann hatte ich was total Spannendes. Jendrik, wir haben ja mit Gabi Weizmann über den 17. Kinder- und Jugendbericht gesprochen und uns darüber lustig gemacht, dass der so schwer ist und so lang. Ich habe für die Sportjugend NRW eine betreute Lesegruppe angeboten und mal eingeführt ins Thema Kinder- und Jugendbericht und den mit der Shell-Studie zusammengebracht. Und ich war sehr glücklich. Meine Kollegin war am Anfang beim Mentimeter total ehrlich und gesagt, nö, wir haben da noch nicht mal reingeguckt. Der ist viel zu lang und viel zu schwer. Und jetzt am Schluss der Veranstaltung hatte ich das Gefühl, okay, die Lesegruppe hat vollgezogen. Die werden da jetzt reingucken und werden das auch als Nachschlagewerk für die Kinder- und Jugendhilfe nehmen. Und da würde ich sagen, habe ich alles richtig gemacht. Und mein brandenburgisches Herz freut sich. Steffen Freiberg, einige von euch werden ihn kennen noch vom Bundeskongress Kinder- und Jugendarbeit, bleibt Bildungsminister, Jugendminister, Sportminister, auch in der neuen SPD-geführten brandenburgischen Landesregierung. Und das macht mich total glücklich, weil der ist ein starker Ally für Kinder- und Jugendpolitik. Und man wird aus Brandenburg so einiges hören in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren. Auch Gutes. Ich würde gerne mit euch über eine Schlagzeile der vergangenen Woche sprechen, die mich ganz schön aufgeregt hat. Also ich reg mich über vieles auf, aber da dachte ich wieder so, das ist eine Diskussion, die ist auch irgendwie jugendpolitisch und auch irgendwie nicht. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, es gab wie jedes Jahr eine große Spendengala von Ein Herz für Kinder, wo viele Prominente zu Gast sind, herzzerreißende und herzerwärmende Einspieler, die Schicksale von armen und armutsbedrohten Kindern und Jugendlichen zeigen. Und das ist wirklich, denen geht's nicht gut, ist keine Frage. In so Charity-Zusammenhängen wird das natürlich auch nochmal besonders mit so Musik hinterlegt, wie wir gerade am Anfang hatten, und nochmal besonders irgendwie drastisch gezeigt. Und die Prominenten spenden dann ganz spontan, vermeintlich, Geld. Das, was dann danach folgte, nach dieser Spendengala, war ein großer Aufschrei und viel Aufregung im Internet, denn Friedrich Merz hat nur 4.000 Euro gespendet, Lars Klingbeil nur 500 und Christian Lindner hat auch nicht so viel gespendet. Der hat einen geilen Satz gesagt, über den ich mich dann aber wirklich aufgeregt habe, nämlich als der Moderator ihn fragte, Wie ist es, was spenden Sie, sagte er, Sie kennen ja meine berufliche Situation. Und ich dachte so, ey, also Entschuldigung, das ist schon witzig, aber es geht eigentlich überhaupt nicht. Und es haben sich viele darüber aufgeregt, dass diese drei Politiker so wenig Geld gespendet haben, wo doch der Erotikstar Katja Krasavice mal schnell 100.000 Euro gespendet hat, Toni Kroos 100.000 Euro gespendet hat. Ja, aber Friedrich Merz ist doch Millionär, der könnte doch auch. Und Christian Lindner hat so und so hohe Diäten, das können. Ja, das ist nicht die Diskussion, die ich führen möchte. Weil was dann schnell passiert ist, so ja, das haben doch die armen Kinder verdient, dass die Politik mehr spendet. Ich sage, Politik hat in dieser Art von Charity-Veranstaltungen nichts verloren. Deren Job ist es, gute Kinder- und Jugendpolitik zu machen und schon gar nicht im Wahlkampf in irgendeine Art von Wettbewerb an dieser Stelle zu treten. Ich frage mich, ist so ein Charity-Event der richtige Ort für diese Art von Wahlkampf? Nee, kann ich auch beantworten, eindeutig nein. Wo bleibt denn der Kampf gegen die strukturellen Ursachen von Kinder- und Jugendarmut? Was war mit dieser Kindergrundsicherung, die jetzt irgendwie nicht kam? Was ist mit dem Kampf gegen strukturelle Armut? Also das ärgert mich tatsächlich, weil das in der Medienberichterstattung dann immer erst danach kommt. Erstmal regen sich alle auf, der böse Friedrich Merz, der böse Christian Lindner. Kann man darüber denken, was man möchte, aber können wir mal darüber sprechen, was politisch getan werden muss, dass wir uns politisch darauf einigen müssen, dass es nicht sein kann, dass in einem der reichsten Länder der Welt Kinder und Jugendliche in Armut leben. Und das ist jetzt eine persönliche Meinung. Warum besteuern wir Reiche denn nicht einfach mehr, statt sie dafür zu bewundern, dass sie mal schnell 100.000 Euro dahinlegen können? Dann würde übrigens auch Friedrich Merz anders besteuert werden, weil der ist Millionär. Ich glaube, wir müssen eher darüber nachdenken, wie wir so extrem reiche Menschen anders besteuern können, statt sie dafür zu bewundern, dass sie mal kurz in die Portokasse greifen und da einfach so ein bisschen, Entschuldigung für ihr Verhältnis, Geld hinlegen. Also großes Plädoyer für gute Kinder- und Jugendpolitik und also Politik und Charity, das braucht wirklich niemand.
Ja, ich habe mich auch sehr gewundert, dass die da saßen. Also als ich diese Ausschnitte gesehen habe, habe ich wirklich erst gedacht, das ist irgendwie so Switch Reloaded, ne? Like, wer es noch kennt von früher, das wäre so eine Satire-Sendung, aber die saßen da ja wirklich und sich dann da so gegenseitig zu überbieten. Ich glaube, Lars Klingbeil hat doch im Nachhinein noch nachgesteuert, ne? Ich jetzt irgendwo gelesen.
Ja, aber also, das ist ja auch dann so reflexartig. Ja. Ist doch auch komisch, oder?
Ja, ist auch schon komisch, genau. Deswegen, ich würde dir da zustimmen, die gehören da eigentlich nicht hin. Und im Wahlkampf natürlich ein gern genommener Termin jetzt. Ob das jetzt am Ende so förderlich gewesen ist, der Auftritt für den Wahlkampf an sich, kann man ja auch nochmal diskutieren. Aber das werden wir nicht heute tun. Wir lassen das mal als Schlagzeile der Woche einfach so stehen. Thema unserer heutigen Folge ist nicht irgendeine Schlagzeile der Woche oder irgendein anderes Thema, sondern ein ganz bestimmtes, und zwar der jugendpolitische Jahresrückblick. Und ich fange an mit einem Satz, den wir wahrscheinlich seit 2020 immer sagen. Mann, war das wieder ein wildes Jahr.
Auch total krasses Jahr.
Ja, total krass. Wo ist denn eigentlich die Zeit geblieben? Es fühlt sich so lang an. Wir können jetzt noch ganz viele Formulierungen hier, wie nennt man das, Sprichwörter oder Floskeln hier reinhauen. Nein, wir wollen keine Zeit verlieren. Wir schauen zurück, so wie das Markus Lanz macht oder Johannes B. Kerner oder Günther Jauch oder so ein Jahresrückblick.
Hast du dich gerade mit Günther Jauch oder Johannes B. Kerner verglichen?
Nein, aber das sind doch die, die im Fernsehen immer auf RTL und ZDF die ganzen Sachen machen, ne?
Das ist richtig. Dann bin ich da die Helene Fischer. Dann total fein.
Ja, also das sagt ja auch was aus, dass ich mich gerade bei der Moderation eines Jahresrückblicks eigentlich nur an Männer erinnern kann. So, deswegen. Und es wird ja für jedes Thema irgendwie ein Jahresrückblick. Irgendwann wird es noch den großen Haustier-Jahresrückblick. Ich weiß es nicht. Wir machen den jugendpolitischen Jahresrückblick heute. 24 Folgen berufsjugendlich. Ein Jahr läuft schon, die ganze Sache hier. Und wir schauen heute mal darauf und haben uns ein bisschen was überlegt. Highlights, Lowlights, was war vielleicht überraschend. Und bevor wir zu euren Stimmen in der Community kommen, schauen wir doch mal drauf, Anna, was waren eigentlich unsere Highlights? Und für mich definitiv ein Highlight, der Start unseres Podcasts. Ich habe da wirklich viel Spaß dran. Das steht für mich über allem, wenn ich so überlege, das Jahr alle zwei Wochen ging doch wirklich schnell rum. Und der Podcast hat einen so irgendwie begleitet durch die Themen. Und wenn man jetzt durch die Folgen scrollt, kann man wahrscheinlich sogar unsere emotionalen Zustände anhand der Folgen ablesen. Das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und der Bundeskongress Kinder-Jugendarbeit in Potsdam würde ich schon auch als eins der Highlights sehen, allein wegen den Menschen, die man dort getroffen hat. Ich könnte viele andere Dinge nennen, aber dabei würde ich es belassen. Was ist das Highlight bei dir?
Ja, ich sage jetzt was ganz Schmalziges, und wer mich kennt, weiß, ich neige eigentlich nicht zu schmalzigen Dingen oder zu sozusagen dieser Art von Emotionen. Aber mein Highlight in diesem Jahr war jede Begegnung mit Menschen, die wie du, wie ich, für ein gutes und gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen brennen. Die Allies sind für Kinder und Jugendliche. Das ist jedes Mal für mich ein Highlight, eine Person zu treffen, wo ich merke, da ist diese Flamme, da ist dieser Wunsch einfach da, Kindern und Jugendlichen eine gute Gegenwart und eine gute Zukunft zu schenken. Wie wir streiten, wie wir ringen, wie wir wütend sind, wie wir auch traurig sind, wie wir neue Wege bestreiten, wie wir uns gegenseitig motivieren, das ist immer wieder ein Highlight für mich. Und ganz persönlich, ich freue mich sehr, dass kürzlich das Buch erschienen ist, das Dominik Ringler und ich geschrieben haben bzw. herausgegeben haben zum Thema Mädchenbeteiligung. Da werden wir auch nächstes Jahr nochmal eine Folge dazu machen. Aber überhaupt mal so ein Buch zu schreiben und sowas abzuschicken, das ist echtes Highlight. Aber auch, boah, ich bin jetzt auch echt froh. Ja, dazu gehören aber auch eben Lowlights. Also es waren ganz viele Highlights, aber auch Dinge, die ja eher nerven. Und mein Lowlight ist, kann man sich kaum anders denken, die geplatzte Ampel. Aber naja, andererseits Regierung platzen. Na, das passiert immer wieder. Wir sehen das immer wieder auch in anderen Ländern. Wären jetzt die jugendpolitischen Vorhaben durchgegangen, wenn erst im September und nicht schon im Februar gewählt worden wäre? Ich glaube nicht. Also deshalb ist mein Lowlight weniger so ein Blitzlicht, das Ampel aus am x-ten Tag, sondern eine Zustandsbeschreibung. Die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen sind der Politik nach wie vor weitestgehend egal, beziehungsweise auch den meisten Erwachsenen, wenn es sich nicht um ihre eigenen Kinder handelt. Und das ist für mich, das motiviert mich auch, aber immer wieder das Gefühl zu haben, in jede Jugendstudie zu gucken und sagen, ja klar, ja natürlich, wie kann das sein? Das ist so mein Lowlight und auch ein Motivator. Wie ist es bei dir?
Ja, ich würde auch das Ampel aus nennen, weil das natürlich auch dazu geführt hat, dass viele Beschlüsse oder viele Vorhaben nicht mehr umgesetzt werden. Aber schon auch in eigener Betroffenheit viele Kürzungspläne innerhalb der Verbände, dass die Landeskirchen sind und dass Jugend da nicht so richtig beteiligt wird. Also, dass man jetzt wieder in so eine Zukunftsgruppe gesteckt wird, ey, wir reden mal über innovative Ideen für die Zukunft, aber in den Gruppen, wo es wirklich um die Kürzung geht, wird Jugend dann wieder nicht beteiligt. Und das finde ich einfach total schade. Das ist jetzt zum Jahresende auch gerade nochmal ein sehr großes Lowlight. Und da würde ich auch schon Überleitung zum nächsten Menno schreien. Warum denn schon wieder? Menno ist die Kategorie für, das hätte ich mir anders gewünscht. Da könnte ich jetzt das nennen. Aber ich würde da auch nennen, dass wir mehr miteinander machen und uns in der Jugendverbandsarbeit mehr supporten. Dass wir nicht immer alle das eigene machen, sondern auch wenn es jetzt um die Bundestagswahlkampagne oder Ähnliches geht, dass wir da mal Ressourcen zusammenlegen. Ich weiß, ich halte mich da selber nicht unbedingt mit dem eigenen Verband dran, aber es wäre wünschenswert, wenn es da mehr Fläche für gäbe, dass wir das tun könnten. Da sage ich, Menno, hätten wir das doch mal anders gemacht und nicht immer so viel auf das ein oder andere Ego geschaut. Das würde uns als Jugendverbände gut tun. Und bei dir?
Ja, mein Menno, also Menno, das hätte ich mir echt anders gewünscht. Naja, ich kann gar nicht mehr zählen, wie viele Jugendstudien ich in den vergangenen 12 Monaten gelesen habe. Diese Debatte um die Jugend, um das Wahlverhalten, wie die Jugend so ist, immer wieder diese Schlagzeilen nach Studien und dann verpufft wieder alles. Das hätte ich mir echt anders gewünscht. Ich dachte, nachdem so Anfang des Jahres so die ersten Jugendstudien Schlagzeilen produziert haben und alle so darüber anfingen zu sprechen, was will die Jugend, wer was ist, sind die vielleicht, gibt es nicht vielleicht nur eine Jugend, sondern ganz viele, dachte ich so, ah cool, da kommt jetzt so eine Debatte ins Rollen, das ist super. Ja, aber die Debatte ist wirklich, also immer mal kurz ins Rollen gekommen und dann direkt wieder angehalten worden, weil es sind dann halt doch wieder nur junge Menschen und das hätte ich mir echt anders gewünscht. Heute ist die Bertelsmann-Jugendstudie erschienen, die habe ich heute Morgen gelesen und dachte so, ja, steht jetzt auch wieder nichts Neues drin, also für mich persönlich nicht und dann wird wieder drüber berichtet, aber was ziehen wir wirklich auch politisch für Konsequenzen daraus? Menno, das hätte ich mir echt anders gewünscht. Aber auch Menschen wie ich, Jendrik, lassen sich noch positiv überraschen. Darum die nächste Kategorie, die ich ankündigen will, ist die Kategorie Surprise. Das hat mich noch überrascht. Und auch als jugendpolitische Cassandra, die immer das Schlimmste erstmal voraussagt und leider auch meistens recht hat, für mich gibt es immer noch positive Momente, die mich überraschen. Und für mich waren die großen Demonstrationen Anfang diesen Jahres, wo Millionen Menschen für Demokratie und gegen Faschismus und Rassismus auf die Straße gegangen sind. Das war für mich also es hat mich total überrascht, wie sich die Menschen in diesem Schmuddelwetter auch irgendwie mobilisieren lassen konnten für so eine wichtige Angelegenheit, auf diese Remigrationsdebatte. Das hat, glaube ich, auch wichtige Impulse in die Jugendarbeit gesendet. Wir waren vorher auch nicht so demofreundlich und es gibt auch Verbände, die sich mit dem sogenannten Neutralitätsgebot fälschlicherweise, muss man sagen, auch noch schwer tun. Aber ich glaube, diese Demos zu Beginn des Jahres haben wirklich gute Impulse gesendet, haben auch gezeigt, wir können, wenn wir wollen. Es darf dann auch nicht verpuffen, das ist die andere Frage. Und ich freue mich sehr, dass im kommenden Jahr zu einer Folge auch Nina Wienkoop zu Gast sein wird, die für die Friedrich-Ebert-Stiftung eine Studie gemacht hat zu diesen Protestbewegungen Anfang diesen Jahres, um mal zu gucken, ja, was ist denn davon noch übrig? Es hat mich überrascht, aber wie immer, ich gucke drauf und denke, ja, gucken wir auch mal so ein bisschen weiter. Wovon konntest du dich denn noch überraschen lassen?
Ja, du framest das jetzt so positiv. Meine Überraschung ist eher so ein bisschen negativ. Also ich finde schon überraschend die hohe Zustimmung junger Menschen zur AfD. Also nicht überraschend im Sinne von, na, das konnte ich mir niemals vorstellen, aber dass es halt doch wirklich so ist und das so ein großes Thema bei jungen Menschen ist und dass dort eben auch diese Rolle spielt. Das war schon auf eine Art überraschend. So, ansonsten war gar nicht so viel überraschend, ehrlich gesagt. Außer, dass ich das Gefühl habe, dass Jugendpolitik dieses Jahr schon eine Art von Sprung gemacht hat und es präsenter war, auch so in meinem Umfeld, als ich es gedacht hätte. Also ich glaube, wir haben schon einen kleinen Schritt gemacht und das kann ja auch mal überraschend positiv sein, um jetzt nicht mit sowas Negativem zu enden. So. Wir haben uns doch überlegt, Anna, mit welchem Gast würden wir denn 2025 gerne mal im Podcast reden? Und ich habe mal ganz bescheiden Dr. Angela Merkel genannt. Ich würde einfach gerne mal mit ihr sprechen, weil gefühlt habe ich kaum richtige Einblicke, was denkt sie eigentlich jugendpolitisch? Und mich würde da sehr ihre Perspektive auf ganz viele unserer jetzigen Fragen mal interessieren. Und weil ich auch finde, dass sie da noch einen sehr realistischen Ansatz immer gefahren ist mit bestimmten Themen und sie würde uns an der einen oder anderen Stelle sicherlich nochmal guten Tipp geben können. Also, wer weiß, vielleicht klappt das ja irgendwann. Wen willst du einladen?
Ja, also erstmal Angela Merkel. Ich freue mich natürlich. Wer möchte Angela Merkel nicht kennenlernen? Also ich glaube, Bill und Tom Kaulitz haben sie auch schon in ihren Podcast eingeladen. Und sie ist ja auch gerade auf Buchtour. Vielleicht kommt sie dann doch mal bei Berufsjugendlich vorbei, wenn so die dritte Reihe dran ist. Aber ich gebe zu, ich kann mich nicht ganz entscheiden, wen ich einladen möchte. Ich höre ja sehr, sehr viele Podcasts quer durch fast alle Kategorien durch, außer True Crime, mag ich nicht so gerne. Ich würde entweder gerne Micky Beisenherz einladen von Apokalypse und Filterkaffee. Ich mag Micky Beisenherz einfach total gerne. Ich finde, er hat einen guten Blick und einen guten Humor. Und ich glaube, er ist jugendpolitischer, als man denkt. Also wenn man so die Folgen hört, denke ich mir wieder, ah ja, klar, da hat er gerade was spannend. Würde ich gerne mal drüber reden. Oder Ricarda Lang, die seit sie jetzt den Parteivorsitz bei den Grünen abgegeben hat, ja völlig on fire ist. Ich meine, ich kenne sie auch, wir kennen uns auch, ich finde die ganz toll. Aber jetzt hier so in jugendpolitischen Podcast zu kommen, da muss ich sie vielleicht nochmal persönlich drauf ansprechen, weil das wäre wirklich, ich finde die klasse. Und ich freue mich auch, dass sie wieder für den Bundestag kandidiert. Und okay, das ist wirklich die Person, die hätte ich am allerliebsten. Ich finde, sie sollte ihren Antrittsbesuch bei uns machen. Die neue Bundesfamilien- und Bundesjugendministerin. Schauen wir doch mal, wer nach den Bundestagswahlen dieses Haus übernimmt, das BMFSFJ. Also schon mal liebe Grüße an alle aus den Referaten und Abteilungen, die uns hier hören. Legt das der neuen Ministerin doch mal direkt auf den Tisch. Ich finde, bei uns so ein Antrittsbesuch bei Berufsjugendlich, das kann man schon mal machen.
Neben High and Low Lights haben wir uns auch gefragt, was sind denn eigentlich die Learnings aus 2024? Und ich habe das eigentlich sehr einfach in drei Worten zusammengefasst, einfach mal machen. Und in diesem Jahr habe ich es an ganz vielen Stellen wirklich gemacht. Der Podcast funktioniert, wir haben es einfach mal gemacht in diesem Jahr, die Ordnungsänderung, wir haben es einfach mal gemacht. Einfach sich Dinge mal zu trauen, das sagt man immer wieder, das sagt man an ganz vielen Stellen, aber wann setzt man es denn dann wirklich um, wann fängt man einfach mal an? Da hatte ich in diesem Jahr das Gefühl, war da ein sehr fruchtbarer Boden, auf dem viele Dinge einfach gut funktioniert haben. Deswegen ist mein Learning, sich öfter mal Sachen einfach anzufangen, auch wenn sie noch nicht perfekt sind und sie sich entwickeln lassen. Das steht für mich über 2024.
Da kann ich gut mitgehen. Das geht mir ganz ähnlich. Einfach mal machen. Ich bin auch froh, dass wir hier diesen Podcast einfach mal gemacht haben mit den Mitteln, die wir so zur Verfügung haben als Hobby. Finde ich super. Ich wünsche mir natürlich, dass noch viel, viel mehr Menschen diesen Podcast hören. Und da geht auch so ein bisschen mein Learning aus 2024 hin. Ich habe das Gefühl, dass wir eine Bubble sind, in der sich nur eine bestimmte Anzahl an Menschen und an so Fachpersonen aufhält. Glaube aber, dass wir, und das zeigt die Debatte 2024, wir brauchen mehr Allies, mehr Verbündete außerhalb unserer Bubble. Wir diskutieren immer in unseren eigenen Kreisen. Wir müssen aber dringend noch viel mehr Menschen jugendpolitisch mit ins Boot holen, die thematisch vielleicht ganz woanders unterwegs sind und auch gar nicht wissen, dass sie gerade Jugend- und Demografiepolitik machen. Die müssen wir sozusagen in unsere Diskurse reinholen, die zu unseren Verbündeten machen und breite jugendpolitische Bündnisse schaffen. Weil du hast recht, Jugendpolitik ist inzwischen auch ein etwas anerkannterer Begriff als vielleicht noch vor 2, 3 Jahren, wo es auch nötig gewesen wäre während der Corona-Pandemie. Aber jetzt gilt es so ressortübergreifend im Querschnitt, wie halt Jugendpolitik auch gedacht ist, überall Leute einzucashen und zu sagen, sorry, das, was du gerade machst, das hat auch was mit Jugendpolitik zu tun. Also das, was wir im Podcast machen, in die Lande tragen, das wäre auch ein Blick für 2025, aber das ist eindeutig mein Learning aus 2024. Wir müssen starke Bündnisse bilden. Ja, jetzt habt ihr unsere Lowlights, Highlights, Überraschungen und Co. gehört, aber wir haben euch ja auch gefragt, was waren im vergangenen Jahr eure Highlights und eure Lowlights? Was war euch wichtig? Was hat euch überrascht? Worauf guckt ihr auch so ein bisschen, wenn ihr auf die vergangenen 12 Monate zurückschaut? Und ich fange jetzt mal direkt an. Wir haben immer so ein paar von euch in eine Box gepackt, in eine Geschenkbox, könnte man sagen. Und die packen wir jetzt Stück für Stück auf und beginnen mal mit Leon Ries. Leon Ries ist der Geschäftsführer der Deutschen Sportjugend.
Mein jugendpolitisches Highlight dieses Jahr war etwas, was in einer sehr kleinen Werkstatt der Demokratie stattgefunden hat, und zwar in einer Kinderfußballmannschaft. Die wollten sich nicht von mir als Trainer den Kapitän bestimmen lassen, sondern haben gesagt, dass der oder die gewählt werden sollte. Und insofern war das definitiv ein richtig cooles jugendpolitisches Highlight, wenn auch es vielleicht im ganz Kleinen stattgefunden hat. Mein jugendpolitisches Lowlight war definitiv der Zeitpunkt, an dem die Ampel zerbrochen ist, weil dadurch unglaublich viele jugendpolitische Vorhaben definitiv gescheitert sind oder auch in solche finanziellen Schwierigkeiten jetzt gekommen sind, dass deren Existenz gefährdet ist. Und das spiegelt letztlich vielleicht einfach aber auch die Jugendpolitik der letzten Jahre wieder, weil es sehr kurzfristig häufig doch nur gedacht ist und Jugendpolitik und Politik für Kinder und Jugendliche so leider dann auch eben nicht funktionieren kann.
Liebe Anna, lieber Jendrik, hier ist Peggy von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Neben eurem wunderbaren Podcast waren die vielen Beteiligungsformate, wo sich junge Menschen ernsthaft und mit viel Engagement eingebracht haben, mein Highlight. Zum Beispiel im Nationalen Aktionsplan für Kinder- und Jugendbeteiligung, bei verschiedenen Jugendkonferenzen und an so vielen anderen Stellen habe ich gesehen, dass junge Menschen mitentscheiden und mitgestalten wollen und dass sie sich politisch wirklich beteiligen wollen. Das fing schon an bei den Demos gegen rechts Anfang des Jahres und auch jetzt im Dezember gehen so viele SchülerInnen auf die Straße, um gegen die verheerenden Haushaltskürzungen, die auf kommunaler Ebene, aber auch auf Landes- und Bundesebene ja anstehen, zu protestieren. Und da kommen wir schon gleich zu meinen Lowlights. Das sind definitiv die nicht erfüllten Hausaufgaben der Ampel, vor allem im jugendpolitischen Bereich, dass die Kinderrechte noch immer nicht im Grundgesetz verankert werden konnten, dass wir immer noch kein Demokratiefördergesetz haben und dass es mit dem Wahlalter ab 16 immer noch sehr duster aussieht. Das sind meine Lowlights. Kommt gut ins neue Jahr. Lieben Gruß.
Hallo liebe Anna, hallo lieber Jendrik, hier ist der Daniel vom Jugendleiterblog. Ihr habt mich gefragt, wie ich auf das Jugendpolitikjahr 2024 zurückblicke und ehrlicherweise mein Urteil fällt eher negativ aus. Egal, ob ich auf die Landtagswahlen oder die Europawahl zurückblicke, wir sehen, dass junge Menschen kein Problem damit haben, eine Partei zu wählen, die radikales oder auch in Teilen faschistisches Gedankengut vereint. Ich grüße euch hier übrigens aus Erfurt, also aus Thüringen. Die Antwort von etablierten Parteien ist in meiner Wahrnehmung nicht, Angebote für junge Menschen zu machen, um diese für sich zu gewinnen. Es geht irgendwie immer noch weiter um Grabenkämpfe, um komplexe Politik, Wirtschaftspolitik oder um die Profilierung von handelnden Personen. Und dieses Handeln wird junge Menschen nicht für die Mitgestaltung in Parteien oder in Politik begeistern. Und dann blicke ich auch darauf, dass zentrale politische Vorhaben nicht umgesetzt wurden, vielleicht insbesondere hier die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz einmal zu benennen. Trotzdem finden Ferienfreizeiten, Gruppenstunden und vieles mehr regelmäßig statt. Und dass 10.000 junge Erwachsene sich für Kinder und Jugendliche ehrenamtlich engagieren, das lässt mich dann doch irgendwie positiv zurückblicken und erfüllt mich mit Freude. Denn vielleicht kann man auch so sagen, jede Aktion, jedes Angebot der Jugendarbeit wird Kinder und Jugendliche positiv prägen und ihnen Möglichkeiten für ihre Zukunft aufzeigen. Und das finde ich ganz großartig. Ja, und dafür möchte ich ja auch mit dem Jugendleiterblog stehen. Ganz liebe Grüße euch, frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Hallo, ich bin Lena vom BDKJ-Bundesvorstand und mein jugendpolitisches Lowlight dieses Jahr ist, dass es so viele gute Jugendstudien gibt mit spannenden Ergebnissen und die eigentlich zeigen würden, an welchen Punkten man ansetzen muss, um ganz vieles für Jugendliche besser zu machen und wir im Feld, die im Feld arbeiten können, dem eigentlich zustimmen und trotzdem gibt es keine Übersetzung und keine Umsetzung in der Politik. Das finde ich richtig scheiße. Mein Highlight ist aber, dass wir es im BDKJ jetzt geschafft haben, auch in der Kürze der Zeit noch eine Kampagne zur Bundestagswahl auf die Beine zu stellen, in der wir den Spieß umdrehen und in der wir Wahlkampf für die Anliegen von Kindern und Jugendlichen machen, weil wir finden, dass das im regulären Wahlkampf einfach viel zu kurz kommt. Und wir konnten das diese Woche launchen und ich bin jetzt ganz gespannt, wie es damit jetzt in der Zeit bis zur Bundestagswahl weitergeht, wie viele Leute wir da auch außerhalb des Verbandes zum Mitmachen bewegen können und natürlich auch, was unsere Leute im Verband umsetzen. Und ich hoffe, dass das eine ganz coole Zeit wird bis Ende Februar und auch darüber hinaus.
Ja, wir haben uns ja auch schon im Podcast bitterlich beklagt, dass mit dem Ampel aus auch die jugendpolitischen Vorhaben, Kinderrecht ins Grundgesetz, Kindergrundsicherung, Wahlalter 16 im Bund, nicht umgesetzt werden. Und wir waren uns aber bei einer Sache, Jendrik, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, nicht sicher, wie es weitergeht, und zwar mit dem Nationalen Aktionsplan Kinder- und Jugendbeteiligung. Es war ja ein längerer Prozess, jetzt über mehrere Jahre, mit vielen Veranstaltungen, Dialogforen und so weiter. Und Das, also es wäre eigentlich das Ziel gewesen, einen Beschluss im Kabinett herbeizuführen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, so im Berliner Flurfunk, dann wird es etwas im Bundeskabinett geben, aber eben keinen Beschluss, sondern die Bundesjugendministerin Lisa Paus wird etwas vorstellen aus dem Nationalen Aktionsplan, eine Art Bericht, so ein Wasserstand nehme ich an. Das ist schon mal mehr, als ich dachte. Ich dachte, das verschwindet jetzt einfach. Aber vielleicht ist das jetzt noch so zum Ende des Jahres eine halbe gute Neuigkeit, dass das Thema Kinder- und Jugendbeteiligung da nicht komplett unter den Tisch fällt. Und es wird eine ausführliche Doku geben zum Nationalen Aktionsplan Kinder- und Jugendbeteiligung. Und ich glaube schon auch, dass dieser NAP, kurz gesagt, auch wichtige Impulse in verschiedene andere Bundesministerien gebracht hat. Also ich höre aus immer mehr Bundesministerien und Bundesbehörden, zumindest, dass sie schon mal darüber nachdenken, wie sie Kinder und Jugendliche beteiligen können. Ganz unterschiedliche Formate, aber ich würde sagen, das ist dann vielleicht ein bisschen eine gute Nachricht zum Ende des Jahres. Aber ansonsten bin ich da völlig bei Leon, Peggy, bei Daniel und bei Lena. So dieses, ja, wir haben keine Erkenntnis, wir haben Umsetzungsprobleme und mit diesem Ampel aus haben wir schon wieder eine Chance verpasst, Dinge umzusetzen.
Ja, ich hänge da noch an der Fußballmannschaft, die Leon gesagt hat, einfach der Kapitän war es, glaube ich, den selber zu wählen und nicht zu bestimmen als Trainer. Also ich habe das nie erlebt in meiner Fußballkarriere, wenn ich es mal so nennen will. Dabei kann es so einfach sein. Warum hat man den nicht schon immer gewählt? Spannend.
Ja, klar, das ist so Alltagsbeteiligung, die ist ja auch wichtig nachher. Ja,
und wenn dann die Jugendlichen, die jungen Menschen sogar selber darauf kommen und sagen, ey, nee, wir wollen den jetzt aber wählen, warum bestimmst du den dann? Ey, super, richtig gut. Wir gehen in den zweiten Block und der startet auch mit einer Person, die schon mal im Podcast zu Gast war und uns auch regelmäßig hört, wie wir wissen.
Hi Anna, hi Jendrik. Einmal jugendpolitisch das Jahr 2024 Revue passieren lassen. Drei Schlagworte sind in meinem Kopf. Jugendstudien, Trendstudie, Shell-Studie, Sino-Studie, Kinder- und Jugendbericht des Bundes, COPSI-Studie, gab es noch eine Menge mehr. Wahlergebnisse, EU-Wahlen, Kommunalwahlen für uns auch und einem massiven Schlaglicht darauf, wie das Wahlverhalten von Jung- und Erstwählerinnen ist. Und das dritte Schlagwort in meinem Kopf ist die angespannte Haushaltslage. Irgendwie gehören diese drei Dinge, nicht nur irgendwie, diese drei Dinge gehören zusammen. Der Optimismus der Jugend ist noch da, keine Frage, aber das Eis wird dünner, Demokratie ist fragil. Das zeigt sich in den Wahlergebnissen und die allgemeine angespannte Haushaltslage setzt uns massiv unter Druck. Das ist gar nicht gut und da gilt es weiter, gute Lobbyarbeit zu machen, die richtigen Argumente zu finden. Das machen wir hier in und aus MV gerne 2025 weiter, aber jetzt brauchen wir auch erstmal eine Pause. Ansonsten danke für den Podcast und bei uns gab es auch noch richtig was zu feiern. Wir haben nämlich seit diesem Jahr einen migrantischen Jugendverband in MV und auch einen neuen Anschlussverband. Und natürlich eine geile Beschlusslage, ist ja klar. Also macht's gut und macht weiter so im nächsten Jahr.
Hey, hier ist Sayed von Jugend spricht, dem ersten migrantischen Jugendverband in Mecklenburg-Vorpommern. Mein politisches Lowlight in diesem Jahr war die zunehmende Rechtsverschiebung der politischen Stimmung in Deutschland. Besonders erschreckend finde ich, dass so viele junge Menschen, vor allem in ostdeutschen Bundesländern, die AfD gewählt haben. Außerdem waren die Unklarheiten und Kürzungen bei Fördergeldern für jugendpolitische Projekte in Mecklenburg-Vorpommern und auf Bundesebene ein weiteres enttäuschendes Ergebnis. Aber mein politisches Highlight war, dass wir mit Jugend spricht offiziell ein Verein geworden sind. Die Gründung eines migrantischen Jugendverband und die damit verbundene juristische Form sind ein großer Erfolg, auf den wir sehr stolz sind. Wir freuen uns auf die neuen Möglichkeiten und Herausforderungen, die vor uns liegen.
Erst einmal ganz liebe Grüße aus Bayern. Jugendpolitische Highlights gab es im letzten Jahr ganz viele. Ein ganz besonderes Highlight für mich, das war das Demokratiebudget, das in Bayern auf die Beine gestellt wurde. Das heißt, wir haben insgesamt 2,5 Millionen Euro vom Sozialministerium bekommen, um Projekte der Demokratiebildung in ganz Bayern umzusetzen. Und wir als Jugendarbeit, wir sind die Werk- und Wirkstätte der Demokratie. Wir sind Lern- und Erfahrungsort, wo Demokratie wirklich vor Ort erfahrbar und greifbar wird. Und genau das haben wir bei den verschiedensten Projekten und Aktionen gezeigt. Ja, und das ist eigentlich jetzt auch schon die perfekte Überleitung zu meinem Lowlight. Das ist eigentlich immer dieses leidige Thema Finanzierung der Jugendarbeit, Sorge um die Finanzen. Und gerade in Zeiten von Inflation und Tarifsteigerungen, da geht es einfach um die Sicherung von grundsätzlichen Strukturen der Jugendarbeit, dass wir weiterhin arbeitsfähig bleiben. Und dafür müssen wir als Jugendarbeit auch gemeinsam eintreten. Und Das belastet mich sehr, wenn ich immer wieder sehe, dass Jugendarbeit von MandatsträgerInnen nicht als gesetzlich verankerte Pflichtaufgabe, sondern als nice to have angesehen wird, weil es ist die Jugendarbeit nicht. Sie ist elementar wichtig, weil sie einfach für junge Menschen gerade in der aktuellen Situation Orte der Gemeinschaft schafft und der Zuversicht, und gerade diesen Anker, den braucht es in bewegten Zeiten umso mehr. Und das müssen wir auch als Jugendarbeit immer wieder vermitteln. Und so mein zweites Lowlight, das war, dass ich auch bei zum Beispiel einer Veranstaltung sein durfte, wo man gedacht habe, wir müssen uns als Jugendarbeit einfach stark, kräftig, gut präsentieren, und da ist es eben nicht gelungen an der Stelle. Ich sage jetzt nicht, wo das war und welche Veranstaltung, aber ich glaube tatsächlich, wir vertreten so viele tausende junge Menschen, wir müssen denen eine starke Stimme geben, und dazu gehört es eben auch, dass wir uns professionell präsentieren, dass wir zeigen, was wir können, dass wir das deutlich dann auch in den Vordergrund rücken und bei unseren Veranstaltungen auch wirklich spürbar, erlebbar machen, wie Jugendarbeit unsere Gesellschaft bewegt und unsere Gesellschaft auch prägen kann.
Mein Highlight des Jahres ist das Brandenburgische Kinder- und Jugendgesetz. Und wie schon der Titel sagt, es ist ein Gesetz für Kinder und Jugendliche und die Kinder- und Jugendhilfe im Land Brandenburg. Das Gesetz ist von vielen als sehr fortschrittlich beschrieben worden. Für mich aber das größte Highlight an diesem Gesetz, es ist mit jungen Menschen zwischen 11 und 25 Jahren sogar gemeinsam geschrieben worden. Und wer sich insbesondere Kapitel 1 des Gesetzes mal genauer anschaut, wird dort auch deutlich die Handschrift von jungen Menschen finden. Also mein Highlight 2024, das Kinder- und Jugendgesetz Brandenburg und hier der Beteiligungsprozess.
Auch das waren wieder spannende Stimmen, Anna. Als erstes Ina Bösefeld, Geschäftsführerin des Landesjugendrings Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben Syed Hashimi gehört, Philipp Seitz, Präsident vom Bayerischen Jugendring, und zum Schluss Katrin Krumrei, die die Kinder- und Jugendbeauftragte in Brandenburg ist.
Nein, in Brandenburg.
In Brandenburg, sorry.
Also
in
noch Brandenburg sind wir zwei unterschiedliche Bundesländer. Man darf uns aus NRW-Sicht nicht unter einen Hut.
Ja, ja, okay. Das ist richtig, ja, genau.
Ja, fand ich auch total schön. Ich habe mich sehr gefreut, dass Jugend spricht gegründet wurde. Habe das natürlich auch verfolgt, weil Mecklenburg-Vorpommern ist ja nochmal ein Bundesland, wo auch Migration eine Rolle spielt, aber im Politischen einfach nicht so eine positive Rolle spielt, wie Syed das gerade auch gesagt hat. Also hoher Anteil von rechtsorientierten, rechtsoffenen jungen Menschen. Und insofern habe ich mich sehr gefreut, dass eine neue Migrantin-Jugend-Selbstorganisation in Mecklenburg-Vorpommern gegründet wurde. Das passt richtig gut und wünsche auch alles, alles Gute für die Zukunft. Wir kommen dann auch direkt zu Block 3, wo wir euch auch wieder vier spannende Stimmen mit High- und Lowlights präsentieren dürfen.
Hallo, mein Name ist Raphael und ich spreche hier für den Bundesarbeitskreis Freiwilliges Soziales Jahr. Unser politisches Highlight 2024 war der 13. Juni, als das Visionspapier Freiwilligendienste 2030 in der Bundespressekonferenz vorgestellt wurde. Zusammen mit der ganzen verbandlich organisierten Zivilgesellschaft und allen Zentralstellen der Freiwilligendienste im In- und Ausland haben wir dort einen Rechtsanspruch auf Förderung einer jeden geschlossenen Freiwilligendienstvereinbarung, ein staatlich finanziertes Freiwilligengeld auf BAföG-Niveau und eine Informations- und Beratungskampagne an alle SchulabhängerInnen gefordert. Unser Lowlight sind die aktuellen Versuche politischer AkteurInnen von Bundespräsident bis CDU, den gesellschaftlichen Diskurs in Richtung einer Dienstpflicht für junge Menschen zu verschieben. Hier wird sogar mit falschen Informationen gearbeitet. So behauptet die CDU zum Beispiel, im FSJ hätten 90% der Teilnehmer ein Abitur und kämen überwiegend aus einem gutbürgerlichen Milieu. Das verleitet sie dann zu dem fragwürdigen Schluss, das FSJ sei ein Elitenprogramm und der Rest der jungen Menschen sei gar nicht engagiert und müsse demnach zu einem Dienst verpflichtet werden. Dagegen schreibt sogar die Bundesregierung, ganz zu Recht, Zitat, Eigeninitiative, Mitgestaltung und Beteiligung aller Altersgruppen in der Gesellschaft können und sollen nicht erzwungen werden.
Hey ihr beiden, hier ist Fabian. Ich musste gerade tatsächlich ein bisschen überlegen, als ihr mich gefragt habt, was mein Highlight und Lowlight dieses Jahr war. Aber beim Highlight würde ich dieses Mal sogar auf die EU-Ebene gehen, denn ich glaube, dass die neue Kommission die erste sein kann, die weg von Scheinbeteiligung hin zu strukturell verankerter Jugendbeteiligung im EU-Kontext geht. Da höre ich aus Kommissionsseite gerade ganz viel positive Ansätze. Bin gespannt, ob das auch wirklich so umgesetzt wird und ob es nicht doch am Schluss Scheinbeteiligung wird. Aber da gucke ich so ein bisschen als Highlight drauf. Und das Lowlight tatsächlich immer noch die Sichtbarkeit und Wertschätzung des Themas Jugendpolitik auf Bundesebene. Mit dem Thema Gehör zu finden, ist schwierig. Die Lobby ist da, aber der politische Wille fehlt. Es ist immer noch, wird als Nischenthema betrachtet. Und als Beispiel ist für mich das Wahlalter 16 definitiv herausstechend, dass das immer noch nicht da ist, finde ich enttäuschend.
Hi, ich bin Anne, ich bin Vorsitzende vom Bonner Kinder- und Jugendring und auch stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss. Und ja, mein Lowlight dieses Jahr ist leider ja die Zusammenarbeit mit der Jugendamtsverwaltung, besonders was unseren Jugendförderplan angeht. Wir haben gerade den ersten Jugendförderplan und jetzt steht natürlich die Fortschreibung an. Und ja, leider klappt es immer noch nicht so richtig, dass das Jugendamt daran denkt, Träger da auch angemessen zu beteiligen und auch Kinder und Jugendliche angemessen zu beteiligen. Mein Highlight ist aber die gute Zusammenarbeit zwischen den Trägern der Freien Jugendhilfe bei uns in Bonn. Wir sprechen uns da sehr eng ab. Das ist ein sehr angenehmes Miteinander. Es geht nicht darum, wer kriegt jetzt welches Geld, wer nimmt anderen das weg, sondern da wird gemeinsam einfach an der guten Sache gearbeitet und auch füreinander gestimmt und beantragt. Und das finde ich super schön und total wertvoll.
Das jugendpolitische Highlight der DBB Jugend NRW war die Anhörung als Sachverständige im Landtag zum Thema Stärkung des Ehrenamtes. Nachdem wir mehrfach bei verschiedenen Aktionen und Gesprächen mit den demokratischen Parteien auf die Wichtigkeit des Themas hingewiesen haben, wurde das Thema Ehrenamt dann im Landtag behandelt und das hat es sogar auf Bundesebene geschafft. Somit durften wir erleben, dass unermüdlicher Einsatz sich immer lohnt. Und worauf wir uns in 2025 freuen? Wir freuen uns auf unseren Landesjugendtag mit dem Motto Zukunft sichern, Nachwuchs stärken, bei dem es um richtungsweisende Anträge für die Zukunft der DBB-Jugend in den kommenden Jahren gehen wird.
Ja, die letzte Person, die ihr gerade gehört habt, das war Nicole Schorn von der Deutschen Beamtenbundjugend in NRW. Sie hat eher noch mal so auf das nächste Jahr geguckt. Ich würde sagen, Jendrik, das machen wir auch noch wahrscheinlich bei unserer ersten Folge in 2025, den jugendpolitischen Jahresausblick.
Ausblick, ja.
Ja, genau. Rückblick und Ausblick, wie das so üblich ist. Ja, ich fand es nochmal ganz spannend, was Raphael gesagt hat zum Thema Freiwilligendienste, dass eben auch gezielt mit Falschinformationen gearbeitet wird. Wir hatten ja auch eine Folge dazu gemacht. Es gab jetzt viele Veranstaltungen hier im politischen Berlin auch zum Thema Wehrpflicht, Dienstpflicht, Pflichtdienst und so weiter. Und also das ist tatsächlich mein großes Fragezeichen für eine möglicherweise CDU-geführte Bundesregierung. Wo geht es hin mit dieser Frage danach, was junge Menschen verpflichtend für diese Gesellschaft oder diesen Staat noch so alles machen müssen oder machen dürfen?
Wir haben auch noch einen vierten Block mit spannenden O-Tönen von euch bekommen. Den spielen wir euch jetzt ein und der beginnt direkt mit einer Geschichte, die auch was mit unserem Podcast zu tun hat, so ein bisschen.
Hi, mein Name ist Nicola und ich arbeite bei einem Jugendring im Bereich politische Bildung und Beteiligung. Deshalb war mein absolutes Highlight die Geschichte von Leonie. Sie hat für den Gemeinderat in ihrer Stadt kandidiert und gleich nachdem ich die Folge gehört hatte, habe ich recherchiert. Die Wahl war da schon vorbei und es stand fest, Leonie wurde gewählt. Das hat mir einen richtigen Motivationsschub gegeben. Zu sehen, dass da ein junger Mensch so ein Engagement zeigt, entgegen dieser ganzen bekannten Vorwürfe, junge Leute würden sich nicht interessieren und sie seien nicht politisch. Und gleichzeitig, dass Erwachsene sich einfach mal zurücknehmen und Platz machen oder auch Platz machen müssen für jugendliche Perspektiven. Da habe ich gedacht, krass, genau dafür mache ich das hier und jetzt vielleicht nochmal mit einem extra Schub Motivation. Ohne den Podcast wäre ich darauf vielleicht gar nicht aufmerksam geworden. Also vielen Dank.
Hallo, liebe Anna, lieber Jendrik, hier ist Nils. Mein Highlight dieses Jahr jugendpolitisch war es zu sehen, dass es immer mehr Verbände und Strukturen der Zivilgesellschaft gibt, die erkannt haben, wie wichtig es ist, aus dem eigenen Quark mal rauszukommen und über die eigenen Grenzen wegzugucken, wo man zusammen Themen bearbeiten kann, sei es im Gesundheitsbereich, sei es im Mobilitätsbereich. Da passieren gerade schöne Dinge und die müssen weitergehen. Es muss auch viel mehr werden, aber ich sehe die Wurzeln, die gepflanzt sind und die kleinen zarten Triebe. Das freut mich sehr. Mein Lowlight ist fast schon traditionell, dass man die Schuldenbremse als etwas verkauft, was im Sinne junger Menschen ist und mit Blick auf den Investitionsstau in diesem Land und all das, was man auch wertschöpfend machen könnte mit dem Geld. Ja, es wäre, glaube ich, sogar mehr Geld da. ja, wenn man die Schuldenbremse einfach in der Form, wie sie jetzt ist, nicht fortführt. Da wäre, glaube ich, ganz viel auch im Interesse junger Menschen und in Sachen der Generationengerechtigkeit zu machen. Das ist mein Lowlight.
Ganz ehrlich, ich freue mich auf die Bundestagswahlen. Ich habe das Gefühl, dass es gut ist, dass es jetzt ein bisschen eher ist. Ich habe das Gefühl, dass noch vieles Gutes passieren wird. Und ich hoffe das einfach, dass noch vieles Gutes passieren wird. Ich hoffe einfach, dass die Parteien sich irgendwie zusammenraffen und dass was Gutes dabei rauskommt und jugendpolitisch und politisch insgesamt ein kleiner Ruck durchs Land geht. Wo ich gerade die Hoffnung hernehme, weiß ich nicht. Vielleicht einfach, weil das ein trauriger, grauer Morgen ist und gerade die Sonne aufgeht und die aufgehende Sonne mich daran erinnert, dass ja, jugendpolitisch auch Aufbruchstimmung erzeugt werden kann dadurch, dass man sie sich einfach gegenseitig auch zuspricht. Wir müssen uns, glaube ich, manchmal auch einfach jugendpolitisch gegenseitig motivieren und anstacheln, gute Dinge zu tun und einzufordern.
Ach, lieber Sebastian Richter von der ELAGOT NRW, das waren wundervolle Schlussworte für unsere bzw. eure Highlights und Lowlights. Und ich gebe es ja zu, Jendrik, ich freue mich auch auf die Bundestagswahl, auch wenn ich es jetzt schon für eine einzige Shitshow halte und jugendpolitisch da vielleicht nochmal kritischer drauf gucke. Der Politik-Nerd in mir ist ganz arg glücklich gerade. Ich habe mir angeschaut, wann die Parteitage stattfinden, wo die Wahlprogramme abgestimmt werden und freue mich da schon auch. Ich gucke natürlich auch die Livestreams auf Phoenix, ne? Ist alles klar. Der Nerd in mir freut sich total. Aber ja, wir dürfen uns auch jugendpolitisch auch ein bisschen freuen und ein bisschen mehr Hoffnung auch in so grauen Tagen haben wie dieser Zeit.
Ja, und Anna, wir haben uns ja in einer der letzten Folgen gefragt, kriegen es die Jugendverbände jetzt eigentlich hin, vor der Bundestagswahl auch irgendwie Kampagne oder Sachen zu machen? Ich habe gerade das Gefühl, dieser Druck beschleunigt sogar manches und setzt gerade ganz neue Energien frei und sagt, komm, jetzt aber und jetzt ist recht. Erlebe ich in eigenen Reihen auch. Und wenn ich sehe, was überall anders schon passiert, also ich glaube, da dürfen wir uns auch auf die nächsten Wochen freuen, was da aus Jugendverbänden in der Richtung noch kommt. Freuen dürft ihr euch natürlich auf die Schlusskurve, die letzte in diesem Jahr 2024. Nicht nur die Schlusskurve vom Jahr, sondern auch von unserer Folge. Und wir erzählen euch da traditionell, was eigentlich noch bei uns anliegt. Und Anna, ich kann zum Glück sagen, bei mir sind es nur noch so ein paar kleinere Termine. Keine unwichtigen, aber so kleine Sachen, da gehen keine riesen Arbeitsaufträge mehr her, draus hervor. Ich darf noch zweimal privat auf der Bühne stehen mit einer Open Stage in Lengerich und in Essen. Also herzliche Einladung, da mal vorbeizuschauen. Und dann plane ich natürlich zwischen den Jahren nochmal an die See zu fahren. Und wohin könnte ich da besser fahren als Borkum, um mal zu schauen, wie so die Stimmung nach Klaas Ohm ist. 5. Dezember ging ja auch durch die Medien. Ja, genau. Ich glaube, die haben es ganz gut alle überstanden. Das sind so meine nächsten zwei Wochen und über Weihnachten und Silvester die Nachlese machen wir dann in der nächsten Folge. Was geht bei dir noch?
Auch nicht mehr viel, also viele kleine Dinge, aber keine Reisen mehr. Ich verbringe zum ersten Mal Weihnachten und die Weihnachtsferien ohne Arbeit, die ich mir mitnehme. Also nicht noch, ich schreibe mal noch schnell einen Aufsatz zwischen den Jahren. Da muss ich irgendwie noch was Korrektur lesen. Nichts dergleichen. Es werden ein paar Tage wirklich ohne Arbeit. Ich verbringe die Feiertage im kleinen Kreis hier in Berlin. Ich nehme an, in der Regel auf dem Sofa und mit geilem veganen Weihnachtsessen. Ich habe hier gerade schon 3 Rezepte für vegane Rouladen liegen und ich glaube, ich werde sie einfach alle 3 machen. Aber bei allem Schwung und Humoresken, das ich hier so an den Tag lege, ich gebe es zu, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. 2024 war sehr, sehr, sehr anstrengend. Die vergangenen Wochenenden waren, also ich bin sehr resilient und ich kann, also lass uns mal über psychische Gesundheit auch von so Menschen wie uns sprechen. Ne? Ich bin sehr, sehr, sehr müde. Ich freue mich wirklich jetzt auf ein paar Tage, nicht so viel jugendpolitisch und nicht so viel beruflich zu machen, sondern ganz privat bescheuerte Weihnachtsfilme auf Netflix gucken und Kekse mampfen.
Und für die letzten Worte in dieser Folge wünschen wir uns jetzt einfach mal so ein bisschen leise, nette Musik. So, da ist sie schon. Liebe HörerInnen, mit dieser Folge endet nämlich auch die erste Staffel von Berufsjugendlich. Ein Jahr ist um. Alle 2 Wochen Jugendpolitik. Wir haben euch versucht, mit den Themen zu beglücken, euch neue Dinge mitzugeben. Wir hatten super Gästinnen dabei, haben immer wieder kritisch auf Themen, auf aktuelle Themen in der Jugendarbeit geschaut. Wahnsinn.
Ja, wir sagen Danke. Jetzt wird's wieder schmalzig. Macht euch auf was gefasst. Wir sagen wirklich von ganzem Herzen Danke für eure Unterstützung, eure Kommentare, eure Nachrichten, eure Sprachis, wie jetzt heute für diesen jugendpolitischen Jahresrückblick. Wir sagen Danke für Treue, eure Likes, eure Herzchenbewertungen und auch für eure Kritik. Ich weiß das sehr zu schätzen, wir wissen das sehr zu schätzen, dass wir hier auch irgendwie ein Community-Projekt machen. Berufsjugendlich ist ein Community-Projekt, ist aber auch ein Hobby-Projekt und wir sind sehr froh und dankbar, dass ihr alle dabei seid und dass ihr Jugendpolitik mindestens so wichtig findet wie wir. Und deshalb, wir haben es schon gesagt, die gute Nachricht, wir machen auch in 2025 weiter. Staffel 2 von Berufsjugendlich startet am 6. Januar 2025 am Dreikönigstag und wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Abonniert uns, hört uns unterm Christbaum. Ihr werdet sicher den ein oder anderen Tag haben zwischen Weihnachten und Neujahr, wo ihr sagt, oh, ich habe Jugendpolitik so vermisst, ich muss jetzt unbedingt noch mal eine Folge Berufsjugendlich nachhören. Ihr findet uns dort, wo ihr Podcasts sonst auch findet. Wir hören uns auf jeden Fall wieder im neuen Jahr. Passt gut auf euch auf, kommt gut durch die Adventszeit und bis bald.
Und tschüss.